SWR aktuell, Infodate am Abend.
Mit Christian Haug. Guten Abend. Die Enttäuschung ist groß in Tübingen, aber nicht nur dort. Gestern am späten Abend hatte das Pharmaunternehmen CureVac in einer Pflichtmitteilung für die Börse ernüchternde Zwischenergebnisse seiner Impfstoffstudie veröffentlicht. Heute verbreitete das Unternehmen aber bei einer Pressekonferenz trotzdem so etwas wie Optimismus. SWR-Wirtschaftsredakteurin Sabrina Fritz.
Wir machen weiter und halten in unserem Zeitplan fest, so die Botschaft aus Tübingen. Der CureVac-Vorstand stand Geldgebern aus der ganzen Welt Rede und Antwort. Franz-Werner Haas erklärte, warum die Wirksamkeit des CureVac-Impfstoffes so gering sei. Der Impfstoff müsse inzwischen gegen viele Varianten ankämpfen und nicht nur gegen das Urvirus aus China. Man werde die Studie zu Ende bringen und hoffe auf bessere Ergebnisse. CureVac hat seinen Impfstoff an 40.000 Probanden getestet und nur rund jeder zweite war gegen das Coronavirus immun. Mit diesem Ergebnis wird CureVac keine Zulassung für seinen Impfstoff bekommen. Der Pharmakonzern Bayer, der mit CureVac zusammenarbeitet, will seine Unterstützung dennoch fortsetzen. Auch der Bund will seinen Anteil an CureVac nicht verkaufen. Ihm gehören 16% an dem Unternehmen. Die Aktie ist nach dem schlechten Testergebnis abgestürzt. CureVac entgehen Milliarden, weil es seinen Impfstoff nicht verkaufen kann. Allein die EU hatte Dosen für rund 4 Milliarden Euro bestellt.
Der Infektiologe und FDP-Gesundheitsexperte Andrew Ullmann warnt vor voreiligem Pessimismus. Er sagte heute im SWR:
Das ist eine reine statistische Auswertung. Die sagt noch nichts aus, wie am Ende der Studie die Ergebnisse aussehen werden. Deswegen würde ich jetzt noch nicht CureVac als solches aufgeben. Aber hier sind ja die anderen Firmen ja auch gut dabei. Nach den Hochrechnungen aus dem Gesundheitsministerium, ich gehe davon aus, dass diese Zahlen auch richtig sind, werden wir mehr als genug Impfstoffe bis zum Herbst haben in Deutschland.
Sagt der FDP-Gesundheitsexperte Andrew Ullmann. Die Diskussion über zu hohe Preise für Masken bekommt neue Nahrung. Der Bundesrechnungshof hat einen Bericht an den Bundestag vorgelegt. Darin kritisieren die Prüfer, dass die Masken wegen der zentralen Beschaffung durch den Bund im Frühjahr 2020 zu teuer eingekauft wurden. Bundesgesundheitsminister Spahn wehrt sich. Frederik Kraus.
Ja, es sei wahr. Zu Beginn der Corona-Pandemie habe man viel für die Masken ausgegeben, erklärte Bundesgesundheitsminister Spahn. Am Rande einer Veranstaltung des Verbands der privaten Krankenkassen in Berlin sagte er, dass das in einer nationalen Notlage aber auch notwendig gewesen sei. Der CDU-Politiker bezog sich dabei unter anderem auf die Lage in den Krankenhäusern.
Ich kann mich erinnern, wie ärztliche Direktoren von Unikliniken mich angerufen haben und gesagt haben, Herr Spahn, wenn ich nächste Woche keine Schutzmasken habe, stellen wir hier den Betrieb ein, weil ich es nicht verantworten kann, dass unsere Beschäftigten ohne diese Masken arbeiten. Und dann haben Sie jetzt als Gesundheitsminister zwei Möglichkeiten. Sie können sagen, ja, habe ich leider gerade keine Struktur für. Oder Sie sehen das als Verantwortung dafür, dass Pflegekräfte, Ärztinnen und Ärzte, alle, die im Gesundheitswesen jeden Tag arbeiten, schnellstmöglich an Schutzmasken kommen.
Die Pandemie habe aber ohne Zweifel gezeigt, dass die Strukturen im Bundesgesundheitsministerium nicht für operatives Handeln ausgelegt seien, erklärte Spahn weiter. Daraus müssten jetzt die Lehren gezogen werden. So brauche es ein nationales Konzept, um bestimmte Versorgungsgüter einzulagern. Die Prüfer des Bundesrechnungshofes schreiben in ihrem Bericht, Spahns Ministerium habe im Frühjahr 2020 deutlich zu viele FFP2- und OP-Masken zu sehr hohen Preisen eingekauft. Wörtlich wird eine Überbeschaffung kritisiert. Weiter heißt es, die aufgewendeten Mittel seien nicht wirtschaftlich eingesetzt worden. Der Rechnungshof beziffert die Ausgaben für die Masken auf rund 6,3 Milliarden Euro. Hinzu kämen Kosten von 320 Millionen Euro für Transport, Lagerung, Qualitätsprüfungen und externe Beratung.
Schwere Pflastersteine hagelten gestern in Berlin-Friedrichshain auf Polizistinnen und Polizisten herab. Es gab 60 Verletzte, Autos und Barrikaden brannten. Linksextremistische Hausbesetzer und ihre Sympathisanten wollten verhindern, dass ein Brandschutzexperte das seit Jahren besetzte Haus Rigaer Straße 94 besichtigt. Auch heute griffen sie deshalb Polizisten an, wieder gab es Verletzte, aber der Brandschutzexperte kam trotzdem hinein. Aus Berlin berichtet Miriam Keuter.
Am Vormittag hatte die Polizei die Haustür des teilbesetzten Gebäudes gewaltsam mit Rammen, Trennschleifern und Kettensägen geöffnet. Die Polizisten mussten außerdem über Nebengebäude in die Hausnummer 94 eindringen. Die Bewohner leisteten massiven Widerstand. 21 Polizisten wurden verletzt. Thilo Kablitz von der Berliner Polizei.
Nach der Eröffnung der weiteren Türen wurden auch Pyrotechnik auf die Einsatzkräfte geworfen, sodass weitere Einsatzkräfte und Kolleginnen und Kollegen Knalltraumata erlitten haben. Wir haben Farbbeutelwürfe zu verzeichnen. Es gab schon ein ordentliches Gewaltpotenzial gegen unsere Kolleginnen und Kollegen. Jetzt ist die Lage aber ruhig und statisch.
Bevor die Polizei in das Gebäude eingedrungen ist, hatte es Verhandlungen gegeben mit den Bewohnern, aber ohne Ergebnis.
Inzwischen hat sich sogar Bundespräsident Steinmeier zu den Vorgängen geäußert. Er schreibt, er sei erschüttert über die hohe Zahl der verletzten Polizeikräfte. Diese äußerst gewalttätigen Ausschreitungen seien nicht hinnehmbar und erforderten eine unmissverständliche Antwort des Rechtsstaats.
Fokus Südwest.
Beim Klimaschutz, der Digitalisierung, in der Bildung und in der Biotechnologie soll Rheinland-Pfalz in den nächsten Jahren Standards setzen. Das hat Ministerpräsidentin Dreyer gestern sinngemäß in ihrer ersten Regierungserklärung nach der Wahl als Ziele der neuen Ampelkoalition formuliert. Heute war die Stunde der Opposition. CDU-Fraktionschef Christian Baldauf findet es viel zu vage, was da im Koalitionsvertrag von SPD, FDP und Grünen steht.
Warum haben Sie denn eigentlich nicht auf wenigen Seiten festgehalten, was Sie wirklich auf jeden Fall realisieren wollen? Projekte mit konkreten Zahlen hinterlegt, Einsparungen aufgezeigt. Meine sehr geehrten Damen und Herren, diese Koalition des Aufbruchs scheut die Festlegungen. Und deshalb ist das eben kein Zukunftsvertrag, auf den Verlass ist, sondern reines rot-grün-gelbes Ampelgehampel-Wackelpudding, meine sehr geehrten Damen und Herren.
Für die SPD konterte Fraktionschefin Betzing-Lichtentäler die Kritik der Opposition, Landespolitikredakteur Matthias Zahn.
Die rheinland-pfälzische CDU habe sich seit ihrer Wahlniederlage nicht verändert, weder personell noch inhaltlich. Die CDU verbreite Angst vor der Zukunft und stehe für das Alte. Betzing-Lichtentäler griff auch die AfD-Fraktion an, die SPD-Fraktionschefin wörtlich: Für uns ist die AfD keine demokratische Partei. Es werde auch künftig keine Zusammenarbeit mit der AfD-Fraktion geben.
Stundenlang Maske zu tragen ist nur begrenzt angenehm. Bei fast 30 Grad den ganzen Tag mit der Maske im Klassenzimmer zu sitzen, das ist aber besonders hart. In der kommenden Woche soll damit in den meisten Kreisen in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg Schluss sein. In Stuttgart hat heute das Kultusministerium bestätigt, was Sozialminister Lucha schon angekündigt hatte. Reinhard Nürnberg.
Bei einer 7-Tage-Inzidenz unter 50 in einem Stadt- oder Landkreis entfällt ab kommendem Montag an den Schulen die Maskenpflicht im Freien. Bei einer Inzidenz unter 35 müssen auch in den Unterrichtsräumen keine Masken mehr getragen werden, wenn es an der Schule in den 2 Wochen davor keinen mittels PCR-Test positiv getesteten Fall gegeben hat. Außerhalb der Unterrichtsräume bleibt die Maskenpflicht im Schulgebäude aber bestehen. Angesichts der Inzidenzentwicklung und der 2-maligen Tests pro Woche hält Kultusministerin Schopper die Lockerungen für vertretbar. Es sei wichtig, auch an die Kinder und Jugendlichen bei den Lockerungen zu denken. Sie hätten in der Pandemie zurückstecken müssen, um die Älteren zu schützen. Außerdem, so Schopper, sei es hilfreich, dass ein Großteil der Lehrerinnen und Lehrer bereits geimpft sei. Im Falle wieder ansteigender Inzidenzen müssten auch wieder entsprechende Schutzmaßnahmen ergriffen werden.
Bei den aktuellen Temperaturen weit über 30 Grad ist jede Abkühlung recht. Aber leider ist es deshalb in den letzten Tagen schon zu mehreren tödlichen Badeunfällen gekommen. Vor den gefährlichen Strömungen im Rhein wird ohnehin gewarnt, aber auch an den Badeseen im Südwesten gab es mehrere Todesfälle. Warum gerade dort so viel passiert, erklärt Mirko Bahr von der DLRG Freiburg so.
Oftmals spielt Alkohol eine Rolle, wo man ganz klar sagen muss, Alkohol und Baden im See passt einfach nicht zusammen. Das muss man ganz klar sagen. Es spielt Selbstüberschätzung eine Rolle. Die Leute sind nicht unbedingt mehr die geübten Schwimmer. Und die Entfernung kann man leicht unterschätzen am See und kommt dann kräftemäßig nicht mehr ans Ufer zurück. Der See ist kein Schwimmbad. Wenn ich im Schwimmbad bin, dann habe ich immer, ich sag mal, in maximal 10 Meter Entfernung das rettende Ufer. Das ist im See halt einfach nicht gegeben. Die Gefahren am See werden generell unterschätzt.
Und sonst so?
Er ist so groß wie ein Hühnerei und sieht auf den ersten Blick aus wie trübes Glas. Aber nur, weil er noch nicht geschliffen ist. Ein Minenarbeiter hat im südafrikanischen Botswana einen der größten jemals gefundenen Diamanten entdeckt. Der Stein hat mehr als 1000 Karat und dürfte damit einen 2-stelligen Millionenbetrag wert sein. Angeblich wurde er in einer Tonne mit aussortiertem Gestein gefunden, das eigentlich entsorgt werden sollte. Glück gehabt.
SWR aktuell, Infodate. Auch für Ihren Sprachassistenten morgens, mittags und abends.